Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit Tagen sorgen heftige Unwetter im Osten Österreichs für Überflutungen und schwere Schäden. Niederösterreich wurde sogar zum Katastrophengebiet erklärt. Hunderte Menschen mussten gerettet werden, zumindest 3 Personen kamen bisher ums Leben. Und auch wenn die Regenfälle mittlerweile teilweise ausgesetzt haben, ist laut Regierung damit noch keine Entwarnung in Sicht. Wie schlimm die Lage gegenwärtig ist und wie sie sich weiterentwickelt, darüber sprechen wir heute. Und darüber, welche Konsequenzen dieses Unwetter noch haben könnte. Irene Brickner, du bist Chronikredakteurin im Standard und du verfolgst, wie viele von uns, seit Tagen die Unwetterlage in Österreich. Wie schlimm hat dieses Unwetter Österreich getroffen?
Auf alle Fälle schlimm. In dem Sinne, dass größere Teile des Bundesgebiets betroffen sind von diesen Unwettern. Und ich würde schon sagen, dass es in weiten Teilen der betroffenen Gegenden in Österreich schon das 100-jährige Hochwasser erreicht oder sogar überstiegen hat.
2002 werden nicht alle noch in Erinnerung haben, wie es damals gewesen ist. Woran kann man denn festmachen, dass das aktuelle Hochwasser und die aktuellen Unwetter schlimmer ausfallen und schlimmer ausgefallen sind als 2002.
Damals war nicht ein so großer Anteil des Bundesgebietes in der Krise, wie es jetzt ist. Wenn man sich anschaut, es gibt ja nicht nur dieses Hochwasser mit den sehr, sehr großen Regenmengen, die dazu geführt haben. Es gibt ja auch die Sturmproblematik, zum Beispiel in der Steiermark, die auch sehr, sehr viel Schäden angerichtet hat. Es ist umfassend. Und meines Erachtens, es würde mich nicht wundern, wenn es auch singulär ist. Also wenn sich in absehbarer Zeit herausstellt, dass das ausgeprägteste solche Ereignis seit Beginn der Aufzeichnungen von Wetterereignissen ist.
Den Berichten zufolge ist ja vor allem Ostösterreich betroffen. Gib uns einen Überblick, welche Gebiete besonders hart getroffen wurden von diesem Unwetter.
Also betroffen sind ja das gesamte Land Niederösterreich, die einen Katastrophenfall ausgerufen haben, zwar auch aus rechtlichen Gründen, um einfacher vorgehen zu können von Seiten der Behörden, aber dennoch. Betroffen ist Wien in einem Ausmaß, wie es bis jetzt nicht war. Also es kann sich niemand in Wien erinnern, dass der Fluss Wien je so viel Wasser geführt hat, wie er das gestern getan hat. Betroffen sind aber auch die alpinen Regionen, wo es zum Teil mittlerweile 1,80 Meter hohen Schnee gibt, wo ja auch die Frage ist, wie der jetzt abschmelzen wird und was das dann wiederum bedeutet für die nächsten Tage. Und auch dann andere Regionen des Landes, zum Beispiel die Steiermark, wo es einen sehr, sehr starken Sturm gegeben hat, der größere Schäden verursacht hat. Besonders schlimm in Niederösterreich war und ist die Situation im Kammtal. Das ist der Ort, die Gegend, wo schon 2002 das damalige Hochwasser am meisten Schäden verursacht hat. Und dort wird ja derzeit der Stausee Ottenstein systematisch und gezielt abgelassen. Das heißt, es wird zugelassen, dass Wasser über die Staumauer in den Kamm hineinrinnt, um genug Staukapazitäten zu haben für neues Wasser, das aufgrund neuer Regenfälle, die vorausgesagt worden sind, ja kommen könnte.
Besonders hart getroffen hat es ja Niederösterreich. Du hast es schon erwähnt, nicht nur das Kammtal. Wie sieht es denn vor Ort aus? Was sagen denn Helfer und was sagen die Behörden? Wie groß sind denn die Schäden bisher?
Wie groß die Schäden sind, kann man tatsächlich überhaupt noch nicht beziffern, weil da muss das Wasser erst einmal weg sein und dann kann man schauen, wie es ausschaut, wenn es weg ist, wie viel es zerstört hat. Ich meine, in Niederösterreich ist es so, dass eben zum Beispiel im Kammtal schon seit gestern der Stausee Ottenstein abgelassen wird. Einfach weil dieser Stausee randvoll ist, lässt man einiges Wasser über die Staumauer drüber rinnen. Und aufgrund dessen ist dann im Unterlauf des Kamms zu erwarten, dass Siedlungen, die halt trotz allem, trotz Hochwasserschutzmaßnahmen zu nah sind, unter Wasser stehen werden. Das wissen auch die dortigen Bewohner. Also davon ausgehend kann man sagen, es ist schlimm, sehr schlimm. Besonders schlimm ist es auch in St. Pölten und der Umgebung von St. Pölten. Zum Beispiel muss man sich überlegen, in St. Pölten hat es insgesamt seit Beginn dieses Starkregenereignisses 367 Liter pro Quadratmeter geregnet. Und normal ist es so, dass in einem durchschnittlichen September ungefähr 160 Liter insgesamt runtergehen. Und da sieht man schon, dass das auch von der Kürze des Ereignisses her zum Beispiel besonders war. Und was mich besonders an der Geschichte halt immer wieder stutzig macht, ist, eineinhalb Wochen davor hatten wir 30, 32 Grad und dann innerhalb von zwei Tagen der absolute Wettersturz bis hin zu Schnee in den hohen Lagen. Also ich glaube, diese Aufeinanderfolge ist schon ziemlich einmalig.
Ja, das ist natürlich umso dramatischer, wenn sich dann von heute auf morgen alles verändert.
Genau.
Wie kritisch ist denn die Lage weiterhin? Du hast schon diesen Stausee Ottenstein erwähnt. Wie wird es in den nächsten Tagen weitergehen?
Also die Helfer vor Ort, einmal, um das als erstes zu beantworten, sagen, dass sich die maximale Staukapazität des Stausees sehr reduziert hat übers Wochenende. Es ist ein Fünftel von dem noch da an Staumöglichkeit, was am Freitag da war. Und kritisch ist die Lage auch deshalb, weil es jetzt zum Beispiel in Oberösterreich, aber ich glaube auch in anderen Regionen Österreichs wieder zu regnen angefangen hat. Das ist ja auch prognostiziert worden, dass nach einem vorübergehenden Ende oder einer sozusagen Einschränkung der Regenmengen es am Montag noch einmal einen Regenguss gibt. Und da ist jetzt eben die Frage, was das bedeutet, also ob das tatsächlich jetzt wieder sehr dramatisch ausfallen wird oder nicht. Und aufgrund dessen ist gerade jetzt, also Montag um die Mittagszeit, die Spannung sehr groß.
Die Bilder, die uns aus Oberösterreich erreicht haben, sind ja ähnlich dramatisch, wie wir sie von Niederösterreich bekommen haben. Wo hat denn dort das Unwetter besonders zugeschlagen?
Also derzeit steigen die Pegel in der Enz wieder. Also zum Beispiel ist der Ort Steyr überflutet und es kommt noch etwas hinzu. Es ist ja auch so, dass dieses Mal bei diesem Hochwasser die großen Flüsse ja nicht das einzige Problem waren, sondern zum Teil eben Zubringerflüsse und Nebenflüsse innerhalb von kurzer Zeit, wenigen Stunden, zu reißenden Gewässern geworden sind. Und genauso ist es eben im Mühlviertel, im unteren Mühlviertel, bei der Aist und bei der Nahen passiert, die aber relativ rasch reagieren. Das heißt, wenn es im Oberlauf aufhört zu regnen, dann sinkt der Pegel dieser Flüsse und Bäche sehr rasch. Wenn es aber wieder regnet, dann steigt er wieder. Und es gibt nur derzeit diese natürlichen Abläufe, also Flüsse und Bäche. Es gibt nicht mehr die Landschaft, die das Ganze aufsaugen kann, weil es eben so viel geregnet hat übers Wochenende. Geosphere Austria erwartet für Oberösterreich bis Montag Mitternacht Regenmengen von 20 bis 50 Millimeter, vielleicht bis 70 Millimeter. Und dann erst wird sich der Niederschlag nachhaltig in der Nacht abschwächen. Am Dienstag sollte es vorbei sein mit dem Starkregen und zwar nicht nur in Oberösterreich übrigens, sondern überhaupt im gesamten Bundesgebiet.
Gibt es eine Einschätzung oder einen Überblick dazu, wie viele Menschen in Oberösterreich und Niederösterreich von Evakuierungen zum Beispiel betroffen waren bisher?
Es sind sicher einige tausend Personen, die insgesamt evakuiert worden sind. Was auch sehr traurig ist und auch zu erwähnen ist, ist, dass es mittlerweile drei Todesopfer gibt. Es gibt einen Feuerwehrmann, der schon am Wochenende beim Versuch, einen Keller auszupumpen, gestorben ist. Und heute sind zwei ältere Männer gefunden worden in ihren Häusern. Einer im Bezirk Korneuburg, ein 80-jähriger Mann, und einer im Bezirk St. Pölten, ein 70-jähriger Mann, die ertrunken sind.
Umso mehr hoffen wir, dass tatsächlich am Dienstag dann die Regenfälle zu Ende gehen. Nicht ganz so dramatisch, aber auch sehr eindrücklich hat es Wien, die Bundeshauptstadt, erwischt. Da haben zum Beispiel der Wienfluss oder auch der Donaukanal enorme Höhen erreicht. Wie heftig hat sich das letztendlich auf die Bundeshauptstadt niedergeschlagen?
Naja, das sind vor allem Folgen in der Infrastruktur, also im Verkehr. Was jetzt die Wien und den Donaukanal als solches angeht, ist es so, dass die jetzt gerade bis jetzt wieder einigermaßen gesunken sind, was vor allem im Fall der Wien relativ seltsam wirkt, weil gestern war die Wien wirklich randvoll und jetzt ist sie wieder, wie soll man sagen, also sie ist nicht das Rinnsal, das man sonst gewohnt ist, aber sie ist halt ein normaler Bach. Also es geht auch sehr schnell, weil es sich ja da in Wirklichkeit um ein alpines Gewässer handelt. Das ist ja nicht einfach so ein Nebenfluss. Was das Problem ist, ist, dass ja U-Bahn-Linien in der Nähe dieser Gewässer verlaufen und auch vom Grundwasser her natürlich ein großer Druck jetzt entstanden ist, was bedeutet, dass es einige Zeit dauern wird, mehrere Tage dauern wird, bis dieses Wasser, das jetzt es verunmöglicht, dass diverse U-Bahn-Linien stückweise fahren, weg sein wird und erst dann wird man wieder den U-Bahn-Betrieb beginnen können. Und das ist für so eine große Stadt mit einem solchen Verkehrsaufkommen wie Wien ein riesiges Problem.
Ja, das kann ich selbst berichten. Das war eine Herausforderung, heute in die Arbeit zu kommen. Der Standard liegt direkt am Wienfluss und da verläuft auch zum Beispiel die U4, die nicht befahren werden konnte. Kann man denn ungefähr abschätzen, wie teuer dieses Unwetter Österreich zu stehen kommen wird und wer dafür aufkommen wird letztendlich?
Frage 1, man kann das überhaupt noch nicht einschätzen. Was man sagen kann, ist, dass das Hochwasser 2002 hat das Land Niederösterreich insgesamt 2 Milliarden Euro gekostet, alles zusammengenommen. Man muss, wie gesagt, warten, bis das Wasser weg ist. Dann kann man zum Beispiel sehen, wie viele Häuser tatsächlich jetzt nicht mehr bewohnbar sind und auch zum Beispiel, was es in den Wäldern und in der Landwirtschaft für Schäden gibt, weil es ist zwar schon ein Teil der Ernten jetzt eingebracht, aber eben nicht alles. Da wird wahrscheinlich auch einiges kaputt sein. Wer dafür aufkommen wird, das ist halt die Frage. Die Versicherungen im Fall von Personen, Hauseigentümern, Landwirten, die versichert sind. Die Frage ist, in welchem Ausmaß, weil Hochwasser als solches, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, gestern war ja ein im Zentrum in ORF2, wo da ausführlich darüber diskutiert worden ist. Und aus dem Ganzen ergab sich, dass es keine befriedigende Versicherungsmöglichkeit für Hochwasserschäden gibt derzeit. Also einerseits das, andererseits der Katastrophenfonds, der am Ende der Kette steht, von Möglichkeiten, die Menschen, die geschädigt wurden, durch ein Hochwasser dann in Anspruch nehmen können, um Geld zu bekommen. Ganz am Anfang dieser Kette stehen Soforthilfemaßnahmen der Bundesländer. Das muss man sich aber vorstellen, das sind Summen 5.000, 10.000, höchstens 15.000 Euro, die dann oft auch nicht wirklich hilfreich sind. Ja, also man kann es bis jetzt nicht sagen. Auf alle Fälle wird es ziemlich teuer.
Hunderte Menschen oder vielleicht sogar tausende Menschen mussten ihr Zuhause verlassen. Zahlreiche Häuser stehen immer noch unter Wasser und werden vielleicht auch noch geflutet werden. Wohin können sich denn Betroffene wenden, wenn sie Hilfe brauchen?
Also konkret ist es so, dass es ja eine ziemlich ausgeprägte Nachbarschaftshilfe jetzt gibt und auch gestern und vorgestern gegeben hat, was bedeutet, dass sehr viele Leute unterkommen können bei Bekannten oder bei Verwandten. Das heißt, dass sie zumindest ein Dach über den Kopf haben. Die, die das nicht haben, für die sind Notquartiere von diversen Hilfsorganisationen vor Ort und auch von der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort errichtet worden, wo sie fürs Erste unterkommen können. Dann, wenn man die Frage der Hilfe weiter sieht, ja, es gibt dann eben auch die Möglichkeit zu versuchen, eben über die Soforthilfen der Länder und auch über diverse Hilfsorganisationen, die derzeit Spenden sammeln. Und das sind viele. Also wenn man sich es anschaut, von der Caritas über die Diakonie, der ORF hat eine Aktion, das Rote Kreuz, von dort Geld zu bekommen. Das sind die Möglichkeiten, die jemand hat.
Bundeskanzler Karl Nehammer meinte in einer Stellungnahme am Sonntag, dass Österreich gut vorbereitet gewesen sei auf dieses Unwetter. Teilst du denn diese Ansicht?
Auch das ist auf mehreren Ebenen und vieldeutig zu beantworten. Was auf alle Fälle in Österreich ausgeprägter ist als in vielen anderen Staaten Westeuropas, ist, dass es ein ausgeprägtes ehrenamtliches Feuerwehrwesen gibt. Das bedeutet, dass wenn dann tatsächlich die Gefahr im Anrollen ist, also knapp davor, es sehr, sehr viele Personen gibt, die sich einsetzen, außerdem noch am Wochenende, wo ja auch die meisten Menschen nicht arbeiten müssen, gab es sehr viele Helfer und Helferinnen, die da mitgemacht haben. Und das ist sicher also eine gute Vorbereitung. Und da sollte man sich sicher auch erhalten. Wenn man jetzt sich überlegt in weiterer Folge, wie ist tatsächlich gewarnt worden vor diesem Hochwasser? Das ist ja so, dass der Herr Kachelmann, der Wetterfrosch aus der Schweiz und aus Deutschland, ja massiv zum Beispiel den ORF Niederösterreich kritisiert hat, weil der in einer Sendung am Freitag also diese ganzen kommenden Regenfluten jetzt nicht so dargestellt hat, wie sie dann tatsächlich dramatisch gekommen sind. Also es ist sicher dann noch einiges da, was man verbessern könnte, nämlich zum Beispiel die Frage, ob man nicht die Bevölkerung schon vorher, also wirklich eine Woche vorher, da weiß man es ja schon, die Prognosen gibt es ja dann schon, ja, einigermaßen mitnimmt, dass man sozusagen diese Informationen sehr rasch und sehr früh verbreitet und mitsamt der Bevölkerung schon präventiv arbeitet, sodass man dann vielleicht mehr Leute überzeugt, vorübergehend ihre Wohnungen und ihre Häuser zu verlassen, weil das vor Ort zum Teil herzzerreißende Szenen verursacht. Es gibt einfach Menschen, und das kann man verstehen, die wollen nicht aus ihrem Haus raus. Die haben Angst, dass sie dann nie wieder zurück können. Und die Hilfsmannschaften haben ja keine Möglichkeit, sie zu zwingen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es irgendwann den Moment gibt, wo man dann tatsächlich sagen kann, jetzt musst du aber mitkommen. Aber in Wirklichkeit ist das ja eine Entscheidung von der Person, die dort wohnt. Und in dem Sinne sollte man vielleicht früher anfangen und die Leute auch mitnehmen. Der Kachelmann sieht das so als Vorbild, die Art und Weise, wie mit Tornados in Teilen der USA umgegangen wird. Ja, fände ich auch nicht schlecht. Und das Dritte an der ganzen Geschichte ist natürlich in weiterer Folge, was ist die Vorbereitung überhaupt, um solche Ereignisse vielleicht auch ein wenig seltener passieren zu lassen, wenn auch erst in Jahrzehnten, wenn nicht erst in Jahrhunderten, also präventiv im Sinne von Maßnahmen gegen solche Extremwetterereignisse. Und da glaube ich schon, dass Österreich derzeit eine völlig falsche Ausrichtung hat, nämlich wenn man sich anschaut, eben gerade Niederösterreich mit der Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen Partei, die ja gesagt haben, wir brauchen keinerlei Klimaschutzmaßnahmen mehr. Auch der ÖVP, die eindeutig sagt, Österreich ist ein Autofahrerland, was ja nicht nur bedeutet, dass viel CO2 in die Luft geblasen wird, sondern auch, dass man viele, viele Straßen braucht. Das heißt, man betoniert noch weiter zu. Und auch eben diese eine Sache mit dem Renaturierungsgesetz auf EU-Ebene, wo ein absoluter Streit zwischen den Koalitionspartnern, den Noch-Koalitionspartnern, ausgebrochen ist, weil die Umweltministerin das einfach unterschrieben hat. Also ich finde, so etwas sollte auf alle Fälle eigentlich als Positivum dargestellt werden. Und das alles gehört ja zu der Frage, ist Österreich gut vorbereitet?
Also Österreich ist sicher noch säumig bei den Klimaschutzmaßnahmen, selbst wenn sie erst in weiter Ferne wirken würden, wenn man sie umsetzt. Aber du hast auch die Bodenversiegelung angesprochen, das Betonieren von Freiflächen, das natürlich dazu führt, dass Wasser nicht mehr abfließen kann, wenn es eben zu starken Regenmengen kommt. Viele dieser Themen sind, könnte man meinen, auch Thema im Wahlkampf, in dem sich Österreich befindet. Denkst du, dass dieses Unwetter sich auch auf die Entscheidung der Wählerinnen auswirken könnte?
Also um das jetzt zu beantworten, habe ich auch im Ressort, also in der Chronik und im Innenpolitik-Ressort nachgefragt. Und wir sind insgesamt zu dem Schluss gekommen, also es könnte einerseits wie immer in Notsituationen, vor allem wenn die Notsituationen relativ frisch noch sind, eigentlich den Regierenden nützen. Und da das in den Bundesländern und gerade in Niederösterreich vor allem die ÖVP ist allgegenwärtig in Niederösterreich, könnte es sein, dass es jetzt der ÖVP nützt, weil Kanzler Nehammer ja darstellt, also wir helfen euch, wir sind da und so weiter. Und das stimmt ja auch, es wird ja sehr viel unternommen. Auf der anderen Seite könnte es aber auch, und das meine ich persönlich auch, den Grünen nützen, weil vielleicht jetzt doch bei einigen Menschen, die sich schon überlegt haben, vielleicht frustriert durch die Regierungszusammenarbeit, wo nicht so wahnsinnig viel weitergegangen ist von Seiten der Grünen, sich überlegt haben, ja, aber wer bitte kümmert sich eigentlich um diese Themen tatsächlich? Wer steht tatsächlich dafür ein, dass es ein Renaturierungsgesetz gibt und dass nicht mehr so viel betoniert wird? Die Grünen, denen könnte es auch nützen. Schaden könnte das wiederum der SPÖ, weil vielleicht schon einige Wähler und Wählerinnen der Grünen sich überlegt hatten, die SPÖ stattdessen zu wählen. Auf der anderen Seite wieder ist jetzt der Andreas Babler gerade vor Ort auch als Bürgermeister sehr präsent. Und wo, wenn nicht auf dieser lokalen Ebene, gibt es diesen Zusammenhalt, der ja auch sehr positiv rüberkommt? Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Was die FPÖ angeht, glaube ich, dass es keine großen Veränderungen zur Folge haben wird, weil Menschen, die die FPÖ wählen, sowieso der Meinung sind, dass das alles total übertrieben ist. Vielleicht, dass einige jetzt doch wieder in Richtung ÖVP tendieren, das wäre eine Möglichkeit.
Diese Unwetterkatastrophe bringt nicht nur unseren Alltag durcheinander, sondern vielleicht auch den Wahlkampf. Sehen werden wir es dann am 29. September, da wird dann tatsächlich gewählt. Ich sage einmal herzlichen Dank dir, Irene Brickner, für diesen Überblick.
Danke auch.
Und alle weiteren Informationen und aktuellen Updates zum Unwetter in Österreich finden Sie auf der Standard.at. Dort haben wir einen Live-Ticker, der rund um die Uhr die neuesten Informationen liefert. Und wenn Sie sich ein Bild davon machen wollen, wie schlimm diese Unwetter Österreich treffen und getroffen haben, dann empfehle ich Ihnen auch, auf der standard.at/video vorbeizuschauen oder auf dem YouTube-Kanal vom Standard. Da haben wir zahlreiche Aufnahmen von den schweren Unwettern gesammelt. Wenn Sie unsere Berichterstattung vor Ort und auch hier im Podcast unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Jetzt aber dranbleiben, denn gleich geht es weiter mit einer weiteren wichtigen Meldung zum Tag. Erneut hat jemand versucht, den amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zu ermorden. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. 2 Monate nach dem Attentat auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump haben Sicherheitskräfte anscheinend einen weiteren Anschlag auf den Republikaner vereitelt. Die Bundespolizei FBI geht davon aus, dass ein Mann Trump beim Golfspielen in seinem Club in West Palm Beach im US-Staat Florida attackieren wollte. Der mutmaßliche Täter war mit einem Sturmgewehr bewaffnet. Der Secret Service, der in den USA für den Schutz hochrangiger Politiker zuständig ist, entdeckte den Verdächtigen nach eigenen Angaben mit einer Waffe wenige 100 Meter von Trump entfernt in den Büschen am Zaun um den Golfplatz herum und eröffnete daraufhin das Feuer. Der Verdächtige soll danach in einem Auto geflüchtet sein und das Gewehr und eine Kamera zurückgelassen haben. Kurze Zeit später wurde er auf einer Autobahn in der Nähe des Tatorts festgenommen. Das Motiv des Mannes war unklar. Trump blieb unverletzt. Sollte sich der Anschlagsverdacht bestätigen, wäre dies eine weitere Eskalation im ohnehin schon aufgeheizten US-Wahlkampf. Am 5. November wird dort der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin gewählt. Donald Trump und dessen demokratische Herausforderin Kamala Harris liefern sich bisher ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mehr dazu und die aktuellsten Updates zum weiteren Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages, dann schicken Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at. Wenn Sie uns dabei helfen wollen, noch mehr Menschen zu erreichen, dann machen Sie das am besten über eine gute Bewertung oder mit einem netten Kommentar bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.